eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.
Hallo liebe Leute, wir sind wieder hier aus Konstanz und begrüßen euch zum eHealth Podcast.
Ja, auch von mir alles Gute und herzlich willkommen. Wir haben schon ein bisschen Kritik bekommen, obwohl wir den Podcast noch gar nicht veröffentlicht haben, den ersten, haben den aber schon einem Kollegen vorgespielt und der meinte, wir hätten im ersten Podcast zu häufig Konstanz gesagt und das käme nicht authentisch rüber, weil wir beide ja zugezogen sind. Wie auch immer, hier ist der zweite Podcast und heute haben wir einen regulären Podcast, das heißt, wir werden erst ein bisschen News machen und werden uns danach einem größeren Thema widmen.
Gell? Was fangen wir an, Christian?
Renato, wir fangen an. Nicht so wahnsinnig viel News, sondern vielleicht einfach mal ein paar Zahlen zu Connit. Die startet ja in 2 Wochen. Wie gesagt, größte Messe in der Dachregion, die sich mit der Gesundheits-IT beschäftigt. Und ich finde es schon relativ erstaunlich, wie stark die gewachsen ist. Also wir haben Zahlen aus 2015. Da hatten wir knapp 7.500 Fachbesucher. Wenn man sich überlegt, dass die vor 7 Jahren, also 2008 oder vor 8 Jahren gestartet ist, da gab es nur 2.500. Also das ist ein kontinuierliches Wachstum und schon erstaunlich. Gleiches ist bei den Ausstellern. 2008 gab es noch 144 und 2015 waren es schon 388. Und wenn ich die Zeiten und Pressemeldungen richtig gedeutet habe, dann wird es dieses Jahr auch nochmal ein bisschen größer.
Okay, ja, da tut sich ja wirklich einiges.
Genau, vielleicht noch spannend für die Leute, die noch gar nichts von der Connit gehört haben, besteht eben aus 3 Bereichen, aus dem Kongress, wo also Vorträge und Workshops gehalten werden, es besteht aus der Industriemesse und es besteht aus der Akademie, wo dann einzelne Themen nochmal ganz besonders aufgegriffen und behandelt werden, zum Beispiel Medizinproduktegesetz. Wer geht da normalerweise hin? Renato, was meinst du?
Ja, also da gehen auf jeden Fall die Aussteller hin, die Aussteller von IT im Krankenhaus und im Gesundheitswesen allgemein. Dann natürlich Leute, die diese IT einsetzen und kaufen wollen. Das sind dann die IT-Leiter von Krankenhäusern oder IT-Mitarbeiter von Krankenhäusern, mittlerweile auch große Arztpraxen und Versorgungszentren. Und natürlich Leute, die wie wir in dem Bereich forschen und unterrichten, lehren. Genau, das sind so die größten Gruppen.
Ja, sehe ich genauso. Was gibt es denn sonst noch Neues? Hast du irgendwelche Neuigkeiten, Nachrichten? Was ist so passiert in der letzten Zeit? Ich habe da ja eine Idee. Da gibt es ja böse, böse Hacker, die jetzt auch die Krankenhäuser angreifen.
Ja, die Nachrichten sind zwar schon aus dem Februar, aber da wir ja jetzt unseren ersten Podcast haben, ist das auch einen News-Wert, also jetzt nicht ganz mehr so neu, aber trotzdem unheimlich wichtig. Es war vor allem in Nordrhein-Westfalen, da waren 6 Kliniken betroffen und da gab es Cyberattacken in Form von Ransomware. Also das heißt, hier wurde die Daten wurden verschlüsselt und den Benutzern wurde sie dann nicht mehr zugänglich gemacht. Das gab es auch schon letztes Jahr und auch schon in anderen Ländern. USA hat es da auch einige Attacken gegeben. Die Angreifer wollen dann von den Benutzern Geld erpressen und das natürlich nicht auf die Krankenhäuser beschränkt. Und das ist keine reine Gesundheits-IT-Geschichte. Das gab es auch bei vielen privaten Leuten, die sind dann noch mehr betroffen. In der Gesundheitsbranche ist es ja häufig so, es ist eigentlich Standard, dass man Backups fährt und dadurch die Daten noch gesichert hat. Deswegen war hier der Ausfall nicht ganz so groß. Aber trotzdem ist in den betroffenen Häusern ist dann für sogar mehrere Tage ist der Betrieb gestört geworden. Also konkret mussten OPs verschoben werden, es mussten Notfälle umgeleitet werden in andere Häuser und so weiter. Also das gesamte Computersystem ist runtergefahren. Da sieht man mal, wie abhängig mittlerweile die Krankenhäuser von der IT sind.
Also wie ich es richtig verstanden habe, ist so eine Art Virus, der ist dann irgendwie ins Krankenhausnetz gekommen. Und was hat der gemacht? Der hat geguckt, überall, wo gibt es irgendwelche Dokumente von mir aus Word-Dateien oder sowas und hat die dann quasi wie so eine ZIP-Datei verpackt und hat dann da irgendwie ein ganz kompliziertes Passwort draufgelegt, sodass man auf die das Original gelöscht, sodass man dann auf den Arztbrief oder sowas, wenn der jetzt in Word geschrieben ist, gar nicht mehr hat zugreifen können.
Ja, genau. Und nicht nur jetzt die Briefe, sondern meines Wissens nach waren auch die Datenbanken waren davon betroffen. Ja, also es war für die betroffenen Häuser war es natürlich ein großer Schock.
Jetzt sollte man ja davon ausgehen, dass das gerade in Krankenhäusern die IT-Sicherheit groß geschrieben werden, sagen wir mal, sollte und dass dort überall Virenscanner etc. eingesetzt wird. Die sind ja normalerweise auch abgeschnitten vom Internet. Wie kann es denn kommen, dass so ein Virus, nennen wir es jetzt mal, bleiben wir bei Virus, vielleicht verständlicher als Ransomware, wie kommt denn so ein Virus in so ein Krankenhausnetz?
Ja, es ist leider doch nicht immer so sehr getrennt und man kann natürlich von den Krankenhausrechnern auch immer auf öffentliche Sachen zugreifen und in dem Fall geht man davon aus, dass das Virus per Mail eingeschleppt worden ist. Da hat dann ein Krankenhausmitarbeiter hat einen Mail-Anhang aufgemacht, was man natürlich, wenn man diesen Mail-Anhang nicht kennt, nicht tun sollte, zu Hause nicht und schon gar nicht, wenn man im Krankenhaus ist, wenn so sensible Daten sind. Und dieser ist dann vermutlich über diese Mail in das gesamte Krankenhausnetz reingekommen. Das sind Szenarien, die sollten eigentlich nicht passieren, aber wie man sieht, passieren sie dann doch. Also die IT-Security, die ist in vielen Häusern, natürlich wird die groß geschrieben und das ist auch richtig so, aber es werden wahrscheinlich immer noch nicht alle Möglichkeiten abgedeckt. Das Risikomanagement wird dann nicht ganz so konsequent betrieben.
Okay, klingt spannend. Ich kenne jetzt bisher solche Viren auch eher aus dem privaten Bereich. Ich glaube, da gibt es für Krankenhäuser relativ viel zu tun. Da gibt es sicher auch irgendwelche Empfehlungen von der Bitkom oder von anderen IT-Gesellschaften, die vielleicht auch in der Medizin-IT tätig sind. Ich würde sagen, das kann man vielleicht mal als eigenes kleines Thema für einen der kommenden Podcasts machen.
Ja, das denke ich auf jeden Fall. Also da wird sich auch in der nächsten Zeit noch was ändern. Da hat das Bundesministerium für Sicherheit hat da auch noch Vorgaben, die jetzt in den nächsten Monaten dann greifen werden. Ich denke, da können wir wirklich ein eigenes Thema draus machen.
Okay, dann mache ich mal weiter. Ich habe eine Gehaltsanalyse gefunden. Im IT-Bereich, jetzt leider nicht im Gesundheits- oder Medizin-IT-Bereich, und zwar eine Vergütungsanalyse, haben wir im ersten Podcast schon kurz angesprochen, von der Firma Compensation Partner. Da ist tatsächlich die Frage, ob das denn im Gesundheits-IT-Bereich ähnlich ist. Würde mich also freuen, wenn ihr Kommentare hinterlasst, ob das bei euch genauso ist wie das, was Compensation Partner herausgefunden hat. Und zwar haben die herausgefunden, dass Fachkräfte, also nicht Führungskräfte, meiner Meinung nach schon relativ gut verdienen. Also als IT-Projektleiter verdient man durchschnittlich knapp 68.000 Euro, als SAP-Berater knapp 67.000 und IT-Sicherheitsberater ungefähr 64.000. Gerade diese IT-Sicherheitsschiene wird vom Gehalt her auch steigt derzeit auch relativ stark an. Also IT-Sicherheitsmenschen sind immer weiter gefragt. Führungskräfte sieht das Ganze natürlich nochmal ganz anders aus. Dort ist die Reihenfolge auch in etwa die gleiche. Also haben wir auch erst IT-Leiter eben mit Führungserfahrung oder mit Führungsaufgaben, dann SAP-Berater und auch mit Führungsaufgaben und dann auch Sicherheitspersonal oder Sicherheitsmenschen mit Führungserfahrung. Der IT-Leiter liegt dann bei durchschnittlich tatsächlich 125.000 Euro, der SAP-Berater mit Führungsaufgaben bei knapp 113.000 Euro. Da ist natürlich die Frage, wo das vielleicht in Krankenhäusern auch tatsächlich so ist, dass ein IT-Leiter im Krankenhaus, glaube ich nicht, dass es da viele gibt, die mit 125.000 Euro brutto im Jahr nach Hause gehen. Kann ich mir ja nicht vorstellen. Also von daher, ja, ist die Frage, warum das so ist. Gibt es da keine Lobby für? Wir gehen einfach davon aus, dass dort einfach schlechter bezahlt wird. Da muss man vielleicht noch was machen. Also IT-Leiter geht auf die Straße, demonstriert. Das genau. War meine News.
Ich habe noch zwei. Einmal hat die Bitkom eine Studie gemacht. Und zwar haben sie 1236 Leute befragt, ab dem Alter von 14 Jahren und haben herausgefunden, ist jetzt nicht sehr verwunderlich, aber trotzdem jetzt auch nochmal schwarz auf weiß, dass 9 von 10 Bundesbürgern, in Prozent sind das 87, tatsächlich über ihre Gesundheitsdaten Bescheid wissen wollen. Also konkret wurde gefragt, hätten sie gerne direkten Zugang zu ihren persönlichen Gesundheitsdaten, die in Arztpraxen, Kliniken oder anderen Gesundheitseinrichtungen anfallen, zum Beispiel Diagnosen des Arztes, Laborergebnisse etc. Und wie gesagt, 87% haben gesagt, ja, sie würden das gerne machen.
Und das überrascht dich jetzt?
Das überrascht mich nicht so wirklich. Aber auch das kann man natürlich als guten Aufhänger nehmen. Also ich denke, darüber werden wir auch nochmal in einer der nächsten Podcasts reden können, in welcher Form das Ganze dann stattfinden kann.
Also mir fällt da jetzt gerade so ein bisschen ein, wie so ein Spruch, den man dann zum Kind sagt, waren die Augen größer als der Mund, oder wie das heißt. Ich glaube, wenn man fragt, möchten Sie Zugang zu Ihren eigenen Daten, ist es dann relativ unerheblich, ob es Gesundheitsdaten sind oder Steuerdaten oder irgendwas. Nachdem es ja die eigenen Daten sind, möchte man da eigentlich Zugriff drauf. Also überrascht mich überhaupt nicht. Ich finde aber auch, dass es eigentlich eine Selbstverständlichkeit ist, beziehungsweise ist ja eigentlich sogar im Patientenrechtegesetz so geregelt. Also man hat ja eigentlich jetzt nicht auf alle, aber auf einen Großteil der Daten hat man ja als Patient eigentlich auch Zugriff.
Ja, das stimmt schon. Die Realität sieht halt so aus, dass viele Patienten dieses Recht nicht in Anspruch nehmen und auch nicht in Anspruch nehmen können, weil der Aufwand halt sehr groß ist. Und da bietet die neue digitale Welt natürlich viele, viele neue Möglichkeiten.
Okay, ja, spannend.
Genau. Und du hast noch eine Nachricht?
Jetzt haben wir im ersten Podcast ja schon gesagt, dass wir beide auch bei der Meyerhofer gearbeitet haben. Von daher hoffe ich jetzt nicht, dass das irgendwie so eine Art Geschmäckle hat. Wir wollen in Zukunft auch hier über Firmennachrichten berichten. Und in der Gesundheitsbranche hat sich eben in den letzten 3-4 Monaten gerade bei der Meyerhofer extrem viel getan. Wollte ich einfach nur kurz berichten, was da so passiert ist. Es ist unter anderem die Asklepios eingestiegen. Und zwar, die Meyerhofer ist ja eine AG und die Asklepios hat also 40% der Aktien gekauft, also eine Minderheitsbeteiligung erworben und ist dann eben jetzt auch Teilmitbesitzer der Meyerhofer AG. Als Gegenzug will die Asklepios MCC eben in den 7 Hamburger Kliniken einführen. Das ist schon mal für sich eine relativ große Nachricht, meiner Meinung nach ist aber noch mehr passiert. Und zwar hat die Meyerhofer auch noch 2 Firmen übernommen. Einmal Geschäftsbereich 2 der Cortex Software GmbH. Die haben ein eigenes Reha-KIS, das heißt Shiva. Und in Zukunft soll das eben ganz eng mit MCC verzahnt werden und dann in 25 Reha-Einrichtungen umgesetzt werden. Die zweite Firma, die übernommen wurde, beziehungsweise eine Mehrheit erworben wurde, ist die Löser Medizintechnik. Die haben ein PDMS-System, das heißt Predec, ist webbasiert und wird eben klassischerweise in einem Aufwachraum oder auf der Intensivstation eingesetzt. Das sind also 2 Neuzukäufe bei der Meyerhofer AG. Dann wurde noch eine Uniklinik gewonnen, die erste deutsche Uniklinik in Deutschland, nämlich in Greifswald, 900 Bettenhaus. Und was dort relativ spannend ist, die wollen dort die Forschung, was ja an der Uniklinik besonders stark vorkommt und ausgebaut ist, wollen die sehr eng verzahnen mit den Daten aus der Versorgung, also aus dem ganz normalen Regelbetrieb. Deswegen ist es relativ spannend. Und nachdem das jetzt ja bisher auch schon relativ viel war, ist die Meyerhofer Unternehmensgruppe natürlich auch dabei, sich neu umzuformieren und die Organisationsstruktur ein bisschen anzupassen. Deswegen ist es auch so, dass der Udo Breu jetzt Vorstand geworden ist, eben in der Unternehmensgruppe und in Zukunft insbesondere dann die Integration der Firmenübernahmen und der neuen Standorte dort betreuen wird. Wie gesagt, wenn bei anderen Firmen sowas Großes passiert, gab es ja vor kurzem, vor so 2-3 Jahren, gab es eine Übernahmewelle zum Beispiel, da ist ja viel passiert bei iSolutions zum Beispiel, bei Cerner und Siemens etc., Telekom, solche Nachrichten wollen wir in Zukunft hier entsprechend dann auch ein bisschen vorstellen.
Sehr schön, da ist ja wirklich viel passiert. Dann habe ich jetzt nur noch eine kleine Nachricht, die Heilmittelverordnung. Die soll ab 2017 mit zertifizierter Software passieren. Das ist ja jetzt mittlerweile schon länger so, dass die KBV für Medikamente sowas vorsieht. Und jetzt soll das Ganze auch für Heilmittel passieren. Heilmittel sind in dem speziellen Fall Krankengymnastik, Massage, Lymphdrainage und so weiter, Sprachtherapie, Ergotherapie, all das gehört dann zur Heilmittelverordnung und auch dafür soll es dann eine zertifizierte Software geben.
Das heißt, die würde man dann, muss man, wenn man Anbieter ist, auch zur KBV vermutlich und dort dann zertifizieren lassen, oder?
Genau, ja.
Okay. Ja, wird alles immer mehr reglementiert, hat Vor- und Nachteile. Das war es jetzt, glaube ich, mit den News. Jetzt kommen wir dann zum größeren Thema, was wir heute inhaltlich in diesem Podcast behandeln wollen. Und was machen wir da?
Wir kümmern uns heute um die Medikation. Und zwar nicht nur um Medikation an sich im Krankenhaus, sondern natürlich, wir haben hier eHealth-Podcast, wie man das Ganze mit digitalen Mitteln unterstützen kann. Und da gibt es das Schlagwort, das mittlerweile in aller Munde ist, Closed Loop Medication.
Genau. Dann, Renato, was glaubst du, wie viel Prozent der Deutschen nehmen regelmäßig 3 oder mehr Medikamente ein?
Okay, jetzt würde ich sagen, 3 oder mehr Medikamente. Ich gehöre auf jeden Fall nicht dazu und ich glaube, der Großteil der Bevölkerung ist es auch nicht. Da würde ich mal irgendwas so zwischen 10% und 15% sagen.
Ja, gar nicht so gut. Also die Abda hat eine Umfrage in Auftrag gegeben. Gab so eine Forsa-Umfrage, die soll auch bevölkerungsrepräsentativ sein. Die haben ein bisschen über 13.000 Leute befragt. Und da ist danach herausgekommen, dass 23% der Erwachsenen, also nicht die komplette Gesamtheit der deutschen Bürger, sondern nur der Erwachsenen, 23% der erwachsenen Bundesbürger nehmen regelmäßig 3 oder mehr Medikamente ein. Das ist natürlich,
das ist schon eine ganze Menge, ja.
Eine ordentliche Hausnummer.
Das heißt ja, wenn man es runterrechnet, sind es 15 Millionen Menschen in Deutschland, die Polymedikation betreiben.
Genau, Polymedikation, also man nimmt regelmäßig mehrere Medikamente. Was auch noch ganz spannend ist, dass es dazu echt relativ viele Studien gibt. Also es gibt so ein Schlagwort, das wird immer wieder gerne benutzt. Es gibt auch Studien dazu. Eine bekannte kommt aus den USA, dass mehr Menschen an Medikationsfehlern sterben als an irgendwelchen Unfällen, also an irgendwelchen Verkehrsunfällen. Es gibt eben diese eine von Jürgen Fröhlich, die wird relativ häufig zitiert, die sagt, dass 58.000 Menschen in Deutschland pro Jahr an Medikationsfehlern sterben. Das ist natürlich echt mal eine Hausnummer. Was haben die gemacht? Die haben 1985 die Nebenwirkung von Medikamenten in 4 Bremer Krankenhäusern erfasst und haben das dann einfach hochgerechnet. Die 58, also wenn es tatsächlich so viel wären, also wenn es 58.000 Tote gäbe, dann wäre das ein gutes Stück mehr als diese Verkehrstoten. Ist jetzt aber auch nicht, also darum soll es gar nicht gehen. Es soll einfach, egal, selbst wenn man die Studie nimmt, die wenigsten Medikationsfehlertoten im Jahr herausbekommen hat. Das ist immer noch etwas, was man meiner Meinung nach wunderbar adressieren kann und wo man mit Software extrem viel machen kann. Es gibt eben zum Beispiel eine andere Studie von der AOK, die haben das jetzt nicht hochgerechnet auf die gesamte Bevölkerung, sondern die haben das hochgerechnet einfach nur auf die Behandlungsfälle, die dann von der AOK bezahlt worden sind, und zwar im Jahr 2011. Und von diesen 18,8 Millionen Behandlungsfällen 2011 in der AOK waren tatsächlich 18.800 tödliche Fehler dabei. Das ist auch nochmal eine richtige Hausnummer, auch wenn die Zahl niedriger ist.
Okay, und sagen die auch, woher das kommt, also bei welchen Schritten bei der Medikation das passiert?
Hat die AOK jetzt selbst nicht gesagt, aber es gibt eine eigentlich ganz schöne Studie dann jetzt wieder aus den USA. Also sie haben herausgefunden, dass die meisten Fehler bei der Verschreibung passieren und nachher bei der Verabreichung, also quasi beim ersten Schritt des Medikationsprozesses, auf den wir vielleicht gleich noch eingehen, und nachher beim zweitletzten, also einmal, wenn der Arzt sich überlegt, ich möchte jetzt diesem Patient irgendein Medikament geben, und nachher bei der Verabreichung. Da kann es eben passieren, dass vielleicht das Medikament falsch eingenommen wird, dass vielleicht zwei Pillen auf einmal genommen werden oder aber, dass die Krankenschwester oder die Pflegekraft die vertauscht hat, entweder beim Stellen zum Beispiel oder nachher beim Abgeben an den Patienten. Also die meisten Fehler passieren beim Verschreiben und beim Verabreichen.
Okay.
Renato, jetzt, du bist ja Arzt. Lass mich Arzt, ich bin durch. Im Krankenhaus, wie schaut da der Medikationsprozess aus? Wie hast du das erlebt? Wie läuft es? Jetzt sagen wir mal, jetzt bist du ja schon steinalt und es ist bestimmt schon so 25 Jahre her, als du im Krankenhaus warst. Da gab es wahrscheinlich noch gar nicht mal Computer oder sonst was. Wie war denn da der analoge Medikationsprozess?
Ja, es ist Tatsache so. Also da von einer elektronischen Kurve haben wir damals nur geträumt. Wir haben ganz normal die Kladde gehabt und dort war es so, der Arzt hat während der Visite hat er seine Anordnungen da reingepackt. Also er hat sich den Patienten angeschaut und hat anhand von den aktuellen Beschwerden eventuell was an der Medikation ändern müssen. Dann hat er Medikamente abgesetzt, neue Medikamente dazugeschrieben. Er hat die Dosis geändert, all das hat er dann in der Kurve gemacht und das hat das Pflegepersonal dann in einem späteren Schritt ausgearbeitet. Also es wurde dann immer so ein kleiner Marker gesetzt, hier hat sich was geändert und dann hat das Pflegepersonal das ausgearbeitet und hat diese Änderungen dann in die Kurve dann auch mit aufgenommen, also in den Medikationsplan des Patienten mit aufgenommen. Und dann kam es hin und wieder auch vor, dass die Kurve an ein Ende gelangt ist. Also es waren meistens Kurven, die über 4-5 Tage den Verlauf gezeigt haben. Und am Ende dieser 4-5 Tage musste dann die gesamte Kurve kopiert werden. Das ging leider nicht mit Steuerung C, Steuerung V, sondern dann hat man das Pflegepersonal da gesessen und hat jedes einzelne Medikament abgeschrieben. Da ist natürlich auch hin und wieder passiert, dass das ein oder andere Medikament mal unter den Tisch gefallen ist und irgendwas falsch abgeschrieben worden ist. Das heißt, da musste der Arzt dann natürlich auch danach drauf schauen und gucken, ob die Medikation noch richtig angeordnet ist. Ja, dann wurde meistens im Nachtdienst wurden die Medikamente für den nächsten Tag gestellt. Da wurde dann die Kurve genommen und man hat aus dem Medikationsschrank für jeden Patienten das Schächtelchen gemacht, wo die Medikamente drin waren. Und das wurde dem Patienten dann morgens mit dem Frühstück hingestellt, sodass er dann immer gleich die Dosis für morgens, mittags und abends bekommen hatte. Das war dann für die Orale, also für die Medikation, über den Mund eingenommen wird. Die Infusionen und all die IV-Medikationen, also die intravenös gegeben werden, die wurden dann zu dem Zeitpunkt gestellt, wenn sie gegeben werden sollten. Ja, und dann wurde, wenn das gegeben wurde, beziehungsweise wenn es gestellt wurde, wurde das abgehakt und damit war es dann gut.
Ah, oral ist, Achtung, super Witz, habe ich immer gedacht. Das geht in den Mund, ich habe immer gedacht, das geht ins Ohr.
Nein.
Okay, wir müssen auch wie bei diesen amerikanischen Comedy-Sendungen so Lacher, glaube ich, dann einblenden, dass dann auch die Zuhörer wissen, wann wir einen Witz gemacht haben, der richtig gut war.
Ja, aber nur, wenn er wirklich witzig war.
War der. Oral ins Ohr ist super. Okay, also das heißt, jetzt wissen wir so ein bisschen, wie das im Krankenhaus gelaufen ist, wie es vielleicht ab und zu in Krankenhäusern immer noch läuft. Closed-Loop-Medication als Stichwort, wenn man jetzt also aufzeichnen würde, es gibt einen Prozess, der ist kreismäßig angeordnet. Erster Schritt wäre dann eben Informationssichtung. Wenn der Arzt also schaut sich den Patient an, schaut sich die Kurve an und entscheidet dann, was er vielleicht für ein Medikament verarbeiten möchte. Das wäre der erste Schritt. Zweiter Schritt wäre, dass er das Medikament verordnet, also aufschreibt oder der Pflegekraft sagt, dieser Patient bekommt jetzt Marcuma in der und der Dosierung morgens und abends wie verreicht man Marcuma? Als Tablette, subkutan, Renato?
Marcumas Tablette.
Tablette, okay. Also oral ins Ohr, Marcuma. Das war der zweite Schritt. Dritte Schritt ist, dass das Medikament dann gestellt wird. Also das, was du gerade gesagt hast, von der Pflegekraft zum Beispiel, in der Nacht aus der Stationsapotheke in diese kleinen Boxen übertragen wird. Das wäre der dritte Schritt. Vierte Schritt wird dann gegeben. Und der fünfte Schritt ist, dann schaut der Arzt, ob Marcuma zum Beispiel entsprechend wirkt. Und dann wären wir auch wieder beim ersten. Das heißt, er muss wieder sich überlegen, was er denn jetzt macht. Setzt das Marcuma ab? Möchte er es verstärken? Etc. Deswegen nennt man es Loop Medication. Es ist also ein wiederkehrender Zyklus. Und Closed Loop Medication bedeutet, dass jetzt jeder dieser fünf Schritte durch IT unterstützt wird. Also was kann zum Beispiel passieren bei der Informationssichtung und Entscheidung der Verordnung, also im ersten Schritt, den der Arzt macht, kann passieren, dass der Arzt vielleicht nicht alle Informationen hat, die er braucht. Also irgendwelche Informationen auf einem Papier aufgeschrieben sind, die nicht in der Patientenakte liegen. Es kann auch passieren, dass der Patient vielleicht bei der sogenannten Aufnahmemedikation was Falsches gesagt hat oder er hat vergessen, dass er zu Hause irgendwelche Medikamente nimmt, die aber tatsächlich Auswirkungen haben. Also kann sein, dass er zu Hause täglich ASS nimmt, hat aber vergessen, das zu sagen, wird dann auf der Station, bekommt er weitere Blutverdünner und das kann natürlich dann ein Problem sein. Also was ist da wichtig? Dass man vielleicht bei der Aufnahmemedikation den Patienten unterstützt, dass er das vielleicht vorher über ein Webfrontend hochladen kann, wenn er zu Hause sitzt und die Tabletten direkt vor sich liegen hat, etc. Okay, zweiter Schritt, die Verordnung selbst. Das heißt, das ist das, wo der Arzt dann entscheidet, was möchte er denn jetzt diesem Patienten geben. Und da ist es wichtig, oder was kann das System dort machen? Es kann sogenannte Arzneimitteltherapie-Sicherheitschecks machen. Also es kann zum Beispiel prüfen, ob ein Medikament mit einem anderen Medikament interagiert. Der Klassiker, wo die Ärzte dann immer ein bisschen drüber schmunzeln, ist, dass vielleicht tatsächlich ein Patient eine ASS, also Aspirin zum Beispiel, bekommt und gleichzeitig noch ein anderes Medikament aus der Gruppe der Blutverdünner und die beiden sich dann eben verstärken und der Patient dann nachher irgendwie gar keine Blutgerinnung mehr hat und dann vielleicht innerlich verbluten kann etc. Das ist also die eine Geschichte, können Interaktionschecks passieren. Nicht nur zwischen Medikamenten, sondern auch zwischen Medikamenten und Lebensmitteln. Gerade die Grapefruit sollte man zum Beispiel nicht essen, wenn man viele Medikamente einnimmt, weil die relativ stark mit anderen Medikamenten interagiert. Was kann man noch prüfen? Dosierung. Ist die vielleicht passend zum Patienten, abhängig von der Körpergröße, dem Gewicht? Maximaldosis auf einen gewissen Zeitraum bezogen? Oder auch Patienten, die eine Nieren- oder Leberinsuffizienz haben, sollte die Dosis angepasst werden. Renato, warum ist das so? Warum sollten Patienten, die vielleicht eine Niereninsuffizienz haben, erstmal vielleicht, was ist das ganz kurz und warum sollte man das berücksichtigen bei der Medikation?
Also Niereninsuffizienz, das ist, wie der Name schon sagt, wenn man bei mir im Terminologieunterricht war, Insuffizienz, etwas arbeitet nicht mehr richtig, die Niere arbeitet nicht mehr richtig und scheidet nicht mehr richtig aus. Und genauso die Leberinsuffizienz, da kann die Leber nicht mehr so gut die Stoffe abbauen. Und dadurch, dass die meisten Medikamente entweder über die Niere oder über die Leber ausgeschieden werden, manchmal auch über beides, muss man dann schauen, dass man die Dosis anpasst, weil wenn es eben nicht mehr ausgeschieden werden kann, verbleibt es im Körper und hat eine längere Wirkzeit und Wirkstärke.
Genau, beziehungsweise es würde sich sogar aufaddieren, wenn man normalerweise davon ausgeht, dass der Wirkstoff nach einer gewissen Zeit aus dem Körper raus ist. Bei einer normal funktionierenden Niere oder Leber, jetzt funktioniert die nicht so schnell, das heißt, es verbleibt noch ein bisschen was von dem Wirkstoff drin, man nimmt die neue Tablette und dann würde sich das eben aufbauen und hat vielleicht irgendwann eine zu hohe Konzentration im Blut. Das kann man also alles berücksichtigen. Wie sieht das aus, wenn der Arzt also das Medikament einträgt, eben zum Beispiel in einem KISS oder in einem Arztpraxissystem, dann prüft das System, ob das zu den anderen Medikamenten passt, ob das vielleicht zu dem passt, was, gut, jetzt zugegebenermaßen eher selten vorkommt, was der Patient isst, beispielsweise die Grapefruit, und kann dann eben sagen, okay, vielleicht solltest du das nicht so verschreiben. Das war also die IT-Unterstützung bei der Verordnung. Nächster Schritt ist dann die Zubereitung. Was kann man da machen bei der Zubereitung? Hast du eine Idee? Also das, was normalerweise dann nachts die Pflegekräfte machen, wie kann man das auch automatisieren oder verbessern?
Ja, da gibt es ja schon einige Krankenhäuser, die einen Unit-Dose-Automaten verwenden.
Ein Unit-Dose-Automaten, was ist denn das? Stellen wir uns mal ganz dumm.
Ja, das ist ein Gerät und da kommt hinten das Medikament raus und zwar jetzt nicht in der Packung, wie man es kennt, sondern schon richtig gestellt für den Patienten. Also das wird an das Medikationsmodul angehängt und hinten kommt die fertiges Blister für den Patienten raus.
Vielleicht noch ganz kurz für die Anmerkung an die Studenten, die uns jetzt hören, die jüngeren Zuhörer, was wir gerade simuliert haben, war eine Szene aus der Feuerzangenbowle, muss man ja inzwischen erklären. Da merkt man, wie alt wir sind, Renato. Okay, also Unidos ist ein Stellroboter. Das heißt, wir haben ja gerade gesagt, bei Schritt 2, der Arzt dokumentiert im KISS zum Beispiel, was jetzt der Patient bekommen soll an Medikamenten. Und das wird dann elektronisch einfach weitergeschickt an so einen Stellroboter. Der hat ein ganz großes Lager, wo die Medikamente drin sind, die am häufigsten gebraucht werden. Und der bereitet dann einfach dieses Kästchen vor, dieses Blister vor. Und dort passieren dann entsprechend auch weniger Fehler, als wenn das ein Mensch macht. Genau. Was natürlich dann automatisch schon zu weniger Fehlern führt, ist, wenn man überhaupt erstmal Medikamente mit IT verordnet. Also was ein ganz großer Fehlerherd war, war der Verordnungsprozess. Und das ist deswegen unter anderem so, wenn man es hört, beispielsweise das Medikament, der Arzt sagt es einfach nur, die Pflegekraft schreibt es auf, dann kann es natürlich sein, dass sie es falsch versteht. Es gibt zwei Fälle, entweder sie versteht es falsch und hat verstanden oder mitbekommen, dass es falsch verstanden hat, fragt nochmal nach, dann ist alles gut. Richtig blöd ist aber, wenn sie gar nicht mitbekommen hat, dass sie es falsch verstanden hat und dann vielleicht ein falsches Medikament einträgt. Erstes Problem. Passiert natürlich nicht, wenn der Arzt das direkt aus einem Katalog auswählt. Zweites Problem, jetzt haben, ich weiß nicht, Renato, hast du eine Saugklaue, oder?
Ich habe also Schrift war meine schlechteste Note in der Grundschule, ja.
Okay, passt auch, ne? Als Arzt muss man, glaube ich, eine Saugklaue haben. Wenn der Arzt jetzt ein Medikament aufschreibt, kann man es vielleicht nicht lesen, der Apotheker, die Pflegekraft etc. Von daher, wenn man das Ganze elektronisch macht, hat man dieses Übertragen-Problem nicht, man hat dieses Handschrift-Problem nicht etc. So. Also, wir haben uns schon geguckt, wie kann man einen Arzt bei der Informationsrichtung unterstützen, wie kann man bei der Verordnung, also der Auswahl, was der Patient bekommen soll, unterstützen durch IT. Wir haben jetzt gehört, dass man bei der Zubereitung, beim Stellen unterstützen kann durch Unidose, durch Stellroboter. Jetzt sind wir also, bleiben wir mal beim Krankenhaus, jetzt hat der Roboter also die Tabletten in die richtigen Döschen für den richtigen Patienten gedrückt. Was kann man also machen dann bei der Gabe? Ich stelle mir das eigentlich in Zukunft so vor, dass die Pflegekräfte zum Beispiel auf der Station mit einem Smartphone rumlaufen. Smartphones haben inzwischen alle eine Kamera. Die Kamera kann QR oder Barcodes erscannen und erkennen. Und dann sollte es meiner Meinung nach so sein, dass vielleicht erst der Barcode am Bett oder am Patientenarmband eingescannt wird und somit das Programm oder die App weiß, um welchen Patienten es sich handelt. Und dann wird noch kurz diese Blister, diese kleine Box mit den Medikamenten drin eingescannt. Da ist dann auch ein Barcode drauf. Und dann kann man relativ sicher sein, dass jetzt nicht diese Medikamentenbox, dieser Blister, dem falschen Patienten in einem Zweibettzimmer auf den Nachttisch zum Beispiel gestellt wurde. Das ist also das, was man zum Beispiel dann bei der Gabe beim vierten Schritt machen kann, einfach sicherstellen, dass diese Medikamentenbox zu dem Patienten passt. So, was gibt's noch? Dann gibt es noch diesen fünften Schritt, Monitoring der Wirkung. Da kann man zum Beispiel darauf achten, wie man die Informationen darstellt. Also zum Beispiel, wenn man Laborwerte sieht, die vielleicht grafisch darstellt, dann sollte man da auch die Möglichkeit bieten als Anbieter, dass dort die Medikamente entsprechend mit angezeigt werden. Ansonsten kann man einfach die Daten nicht richtig interpretieren. Also kann ja durchaus sein, dass irgendein Laborwert erstmal unauffällig ist, dass der aber auch nur deswegen unauffällig ist, weil der Patient permanent Medikamente dazu bekommt. Oder aber, dass ein Laborwert auf einmal normal wird und man nicht weiß, warum das so ist. Das heißt, da wäre es geschickt, wenn man natürlich die Medikamente mit den korrespondierenden Laborwerten entsprechend gemeinsam sehen würde. Das braucht man einfach, um zu schauen, ob die Wirkung auch entsprechend passiert, die man mit diesem Medikament erzielen wollte. Genau. Das war eigentlich Closed Loop Medication. Warum haben wir das vorgestellt? Weil es eben tatsächlich immer noch ein ganz, ganz großes Problem ist, weil man gut darstellen konnte, meiner Meinung nach, wie man dort mit IT eben schön unterstützen kann. Und das ist das, wo auch die Bundesregierung hin will. Also wenn man sich das E-Health-Gesetz, was wir vielleicht auch mal behandeln werden, anschaut, da sieht man, dass ich glaube, ab dem Oktober 2016, also Oktober dieses Jahres, man als Patient, der mehr als drei Medikamente nimmt, auch ein Anrecht hat, dass der Hausarzt einen Medikationsplan erstellt. Das heißt, da sind alle Medikamente drauf, die man nimmt, über die der Hausarzt Bescheid weiß. Was noch so, sagen wir mal, semi-gut ist, ist, dass das Ganze nicht elektronisch übertragen wird, sondern im ersten Schritt tatsächlich ausgedruckt wird. Allerdings mit einem Barcode drauf, mit einem QR-Code drauf, der dann wieder eingelesen werden kann und dann tatsächlich die Daten so auch elektronisch übertragen werden können. Genau, dann sind wir jetzt eigentlich durch. Hoffe, das war spannend für die Zuhörer. Renato, bist du noch wach? Lebst du noch?
Sorry, ja, ich habe lauschend andächtig dir zugehört. Ich denke auch, dass es sehr interessant war und sehr spannend war, das mal von dieser Seite zu betrachten. Und ich hoffe, es hat vielen Leuten was gebracht.
Gut, dann sagen wir Tschüss, machen wir gar nicht lang und freuen uns auf den nächsten Podcast mit euch.
Dann bis zum nächsten Mal. Tschüss.
eHealth Podcast. Der Podcast rund um Gesundheits- und Medizininformatik aus Konstanz.